Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, gehört zu den schönsten Erlebnissen im Leben. Auch für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa ist der Wunsch nach einem Kind in den meisten Fällen erfüllbar. Aus medizinischer Sicht gibt es in der Regel keine Einwände, sexuell aktiv zu sein oder eine Familie zu planen. Dank moderner Therapien und sorgfältiger Betreuung stehen die Chancen für CED-Betroffene heute besser denn je, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Dennoch bringt eine Schwangerschaft bei CED besondere Herausforderungen mit sich. Für die Betroffenen ebenso wie für das medizinische Team. Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa können sowohl den Schwangerschaftsverlauf als auch die Gesundheit von Mutter und Kind beeinflussen. Doch mit einer gut geplanten Schwangerschaft in einer stabilen Krankheitsphase sowie durch eine enge medizinische Begleitung lassen sich viele Risiken minimieren. Mit der richtigen Vorbereitung können Frauen mit CED eine gesunde Schwangerschaft erleben und ihrem Kinderwunsch unbesorgt entgegensehen. Christina lebt seit vielen Jahren mit Morbus Crohn. Trotz zahlreicher Komplikationen im Verlauf ihrer Erkrankung ist ihr größter Herzenswunsch wahr geworden. Sie ist stolze Mutter von zwei gesunden Kindern. Während beider Schwangerschaften stand ihr ihre behandelnde Gastroenterologin, Oberärztin Dr. Caroline Sonneck, zur Seite. Über die Jahre hat sich zwischen den beiden eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Sie beschreiben sich selbst als ein richtig gutes Team. Im heutigen Darmtalk tauchen wir gemeinsam mit Christina und Frau Dr. Sonneck in die Bedeutung eines regelmäßigen Austausches während der Schwangerschaft ein und beleuchten, wie eine Schwangerschaft mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung verlaufen kann. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Frau Dr. Sonneck, Stichwort Kinderwunsch bei CED. Bevor wir näher auf das Thema Schwangerschaft eingehen, eine wichtige Frage. Kann man seine Erkrankung dem Kind vererben, beziehungsweise ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vielleicht sogar ein Grund, warum man keine Kinder bekommen sollte?
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die schöne Idee zu diesem Podcast. Nun, es ist definitiv die Erkrankung an Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa kein Grund, auf die Familienplanung zu verzichten. Und das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Wenn wir es durchrechnen, dann ist das Risiko, die Krankheit zu vererben, in Mitteleuropa nicht sehr groß. Man kann damit rechnen, dass von 100 Kindern bei Morbus Crohn-Eltern 95 gesund auf die Welt kommen und bei der Colitis Ulcerosa ca. 98. Es gibt nur eine Ausnahme und das betrifft Familien, in denen es zwei oder mehr Familienmitglieder mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gibt. Da kann das Risiko auf bis zu 30% ansteigen.
Noch eine Frage, weil sie bei uns auch immer wieder von Männern kommt. Stichwort Medikamenten, mögliche Nebenwirkungen. Können bestimmte Medikamente, die man dauerhaft einnimmt, die Fruchtbarkeit des Mannes beeinflussen?
Nun, normalerweise sollte man sich bei Menschen im gebärfähigen Alter und im zeugungsfähigen Alter gleich vorab für ein Medikament entscheiden, das keinen Einfluss hat. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die mit dem Gastroenterologen einfach vorab besprochen werden sollten. Eine dauerhafte Einschränkung gibt es bei keinen der Medikamente, die wir am Markt zur Verfügung haben.
Christina, kommen wir nun zu dir. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war es, als du mit deinem ersten Kind schwanger wurdest? Hast du vorab über deinen Kinderwunsch mit Frau Dr. Sonneck gesprochen? beziehungsweise habt ihr deine behandelte Gynäkologin dazu ins Boot geholt? Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen was.
Ja, also ich habe natürlich vorab mit Frau Dr. Sonnig meinen Kinderwunsch besprochen. Und ich habe jahrelang mit der Pille verhütet und habe, bevor ich die Pille abgesetzt habe, natürlich auf ihr Go gewartet. Das war natürlich total wichtig und also vorher einen relativ stabilen Zustand zu erreichen, bevor es dann genau in die Kinderplanung ging. Und der Wunsch, Mutter zu werden, den hatte ich schon sehr, sehr lange. Deshalb war es auch zu dieser Zeit jeder Besuch bei der Gastroenterologin Frau Dr. Sonnig sehr auffühlend, also aufregend. Ich habe bei jedem Besuch gezittert und gehofft, dass sie ihr grünes Licht gibt. Und im September 2019 war es dann endlich soweit. Ich habe das Go bekommen und habe gleich am nächsten Tag die Pille abgesetzt. Und im November hatte ich dann meine erste normale Regelblutung, also der Zyklus hat wieder eingesetzt. Und im März 2020 bin ich dann schon schwanger geworden. War natürlich unfassbar glücklich. Und einen Gynäkologen habe ich eigentlich erst gesucht, nachdem ich schwanger war. Weil ich bin halt aus Deutschland gekommen, ja, und hatte vorher einen Gynäkologen in Deutschland und habe erst im schwangeren Zustand dann hier in Wien einen Gynäkologen gesucht.
Verstehe. Nichtsdestotrotz, das hört sich ja nach einem guten Plan an, den ihr da verfolgt habt. Frau Dr. Sonnig, Stichwort ideales Zeitfenster für eine Schwangerschaft. Gibt es einen idealen Zeitpunkt für die Kinderplanung mit CD, beziehungsweise einen Plan, den man vielleicht bestmöglich befolgen sollte, damit die Schwangerschaft gut funktioniert?
Am besten ist immer, die entzündungsfreie Zeit, das entzündungsfreie Intervall zu finden. Das heißt, die Krankheit medikamentös, teilweise vielleicht operativ, zuvor zu optimieren. Wenn das nicht gelingt, dann zumindest so stabil wie möglich, so wie Christina gesagt hat. Wir machen immer einen Termin vor dem Absetzen der Verhütung und schauen, braucht es eine Bildgebung, Stichwort Röntgenstrahlen, wann war die letzte Koloskopie, gibt es Vitaminmangel, Eisenmangel, muss man den Ernährungszustand optimieren, etc.
Sie haben ja viele Jahre Erfahrung als Gastroenterologin. Wenn Sie sich jetzt vielleicht zurückerinnern an Patientinnen, die dann trotz allem in einem Schub oder einem gröberen Schub schwanger geworden sind, wie ist das dann so ungefähr verlaufen?
Nun, Schub in der Schwangerschaft, da gilt die Devise, behandle so schnell und so gut wie möglich. Das Wichtigste für den guten Verlauf der Schwangerschaft ist die Remission oder zumindest die Kontrolle der Erkrankung. Wir haben viele diagnostische und medikamentöse Möglichkeiten in der Schwangerschaft. Wir können mit Biologikatherapien sogar in der Schwangerschaft beginnen. Ich selbst kenne auch Patientinnen, die in der Schwangerschaft operiert wurden, wenn es nicht mehr anders gegangen ist. Und auch da ist die ist ein gesundes Kind auf die Welt gekommen. Und wir ziehen doch auch regelmäßig die Gynäkologinnen bei, mit der Bitte nachzuschauen, wie geht's der Mama, wie geht's dem Kind, ist da alles in Ordnung.
Christina, wie erging es dir eigentlich gesundheitlich während deiner Schwangerschaft? War die Entzündung unter Kontrolle? Hattest du mit Schüben zu kämpfen oder mit anderen gröberen Beschwerden aufgrund deines Morbus Crohn?
Also beide Schwangerschaften waren ein Auf und Ab. Lustigerweise waren beide Schwangerschaften relativ ähnlich. Die sind ziemlich gleich abgelaufen. Meine Kinder haben ja nur 14 Monate Altersunterschied und bei beiden hatte ich typische Beschwerden. Bei beiden in der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche hatte ich mit Müdigkeit zu kämpfen. Um die 17. Schwangerschaftswoche rum hatte ich einen leichten Schub, der auch mit Cortison behandelt wurde. Und um die 20., 22. Schwangerschaftswoche hatte ich starke Übelkeit bei starkem Geruch, vor allem bei Fleischgeruch. Und gegen Ende der Schwangerschaft hatte ich dann auch Wassereinlagerungen in den Füßen und Hämorrhoiden. Aber alle Beschwerden sind dann auch nach der Geburt relativ schnell weg gewesen. Und es war natürlich trotzdem eine magische Zeit, also ein richtiges Abenteuer. Und ich habe mich die ganze Zeit unglaublich weiblich, stark und auch geliebt gefühlt.
Das sind schöne Worte. Frau Dr. Sonnig, wir haben jetzt von Christine gehört, dass sie durchaus mit Beschwerden zu kämpfen hatte während der Schwangerschaft. Gibt es eine Art Statistik dazu, was kann man sich einstellen als Frau? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Beschwerden zu kämpfen hat?
Also grob gesprochen kann man sagen, dass ein Drittel der Patientinnen in der Schwangerschaft gleich bleibt von der Krankheitsaktivität. Bei einem Drittel wird es besser und bei grob einem Drittel wird es schlechter.
Darf ich Sie auch fragen, Sie sind ja da am Klinikum Landstraße tätig. Wie läuft denn bei Ihnen im Haus die Zusammenarbeit auch mit den behandelnden Gynäkologinnen und Gynäkologen? Setzt man sich da zusammen, wenn man dann eine schwangere Patientin hat? Wie kann man sich das vorstellen?
Aufgrund der Wiener Regelung ist es so, dass die Geburt nicht unbedingt in unserem Haus stattfindet, auch wenn die Frauen bei uns im Haus regelmäßig betreut werden. Das ist aber auch meiner Erfahrung nach nicht das Wichtigste. Wenn es Patientinnen nicht gut geht, dann können wir auch die Gynäkologen bitten, akut die Patientin anzusehen, auch wenn sie nicht bei uns im Haus zur Geburt angemeldet ist.
Christina, hast du dich während deiner Schwangerschaft gut betreut gefühlt? Beziehungsweise was kannst du werdend Müttern oder Menschen mit Kinderwunsch an wertvolle Erfahrungen weitergeben?
Ja, also ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Ich fühlte mich von Anfang an bei Frau Dr. Sonnig sehr wohl und ich wurde stets ernst genommen. Mir wurde zugehört und es wurde mit mir, nicht über mich entschieden. Das baut natürlich Vertrauen auf über die Zeit und so habe ich auch während der Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit immer Vertrauen zu meiner Gastroenterologin, also Frau Dr. Sonnig, gehabt. Und es ist wichtig, offen mit dem Arzt über alle Themen zu reden. Da muss man wirklich keine Scheu haben. Auch unangenehme Dinge sollten unbedingt offen kommuniziert werden. Und mittlerweile gibt es wirklich viele Anlaufstellen für chronisch kranke Menschen mit Kinderwunsch, wo man sich auch explizit informieren kann. Und was mir auch sehr geholfen hat, war der Austausch mit anderen CED-Mutis, die schon ähnliche Situationen durchlebt haben.
Du hast uns vorher erzählt, dass du ja aus Deutschland gekommen bist und dir dann quasi erst als schwangere Frau einen Gynäkologen bzw. eine Gynäkologin hier gesucht hast. Wie ist denn da die Zusammenarbeit verlaufen zwischen der Frau Dr. Sonnig und deinen behandelten Gynäkologen? Gab es die oder war das für dich auch gar nicht relevant? War es okay, so wie es ist?
Ich habe immer die Ambulanzkarte, die Frau Dr. Sonnig mir ausgestellt hat, habe ich immer mitgenommen zum Gynäkologen und da informiert, was es an Neuigkeiten gibt oder Medikamentenänderungen. Und ebenso, was der Gynäkologe mir erzählt hat, was es Neuigkeiten gibt, habe ich dann an Frau Dr. Sonnig weitergeleitet. Und so war ich dann sozusagen der Vermittler und habe dann die Informationen getragen.
Wir schreiben oft kurz zusammen, zum Beispiel Geburtswege, Verhalten in der Stillzeit bezüglich Impfungen für den Pädiater oder auch Schmerzmittel, die nach der Entbindung gegeben werden dürfen. Und auch unsere Kontaktdaten geben wir bekannt.
Wenn wir jetzt zur Geburt gehen, Frau Dr. Sonnig, was erwartet CED-Betroffene da grundsätzlich? Steht der natürlichen Geburt die Erkrankung im Weg? Wäre der Kaiserschnitt die sicherere Variante oder ist grundsätzlich beides möglich?
An sich ist bei der Frage, wie das Baby auf die Welt kommt, die chronisch entzündliche Darmerkrankung spielt da die untergeordnete Rolle im Vergleich zu geburtshilflichen Überlegungen, nämlich zum Beispiel, wie liegt das Baby, wie groß ist es, was möchte die Mutter und so weiter. Ein Kaiserschnitt wird primär nur dann angeraten, wenn es ein aktives Fistelleiden gibt, so wie bei Pouchpatientinnen. Ansonsten ist aus gastroenterologischer Sicht aber eine vaginale Entbindung generell möglich.
Christina, wie war das dann bei dir? Wie hast du die Geburten deiner beiden Kinder erlebt und war das für dich auch von Anfang an klar, wie du deine Kinder bekommen wirst?
Ja, also ich war felsenfest davon überzeugt, auf natürlichem Weg zu entbinden. Hab einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, hab täglich Datteln gegessen, dann Massage gemacht, also wollte sogar das Baby selber in Empfang nehmen, wenn es dann kommt. Also ich war total auf natürlichem Weg unterwegs. Und am errechneten Geburtstermin war dann noch kein Anzeichen, dass es bald losgehen würde. Und ich war zur Untersuchung im Krankenhaus. Und bei der Routineuntersuchung am Entbindungstermin wurde dann die untersuchende Studentin etwas nervös, holte dann einen Oberarzt dazu und laut deren Berechnungen wäre das Baby über 4,5 Kilo schwer. Und deswegen haben sie mir noch dringend dazu geraten, einen Kaiserschnitt zu machen. Als Erstgebärende mit dieser Vorerkrankung wäre einfach die Gefahr von Geburtsverletzungen viel zu groß. Und einen Tag später haben sie dann eingecheckt mit Wehen. Und am nächsten Morgen unter starken Wehen wurde dann per Kaiserschnitt mein Sohn geboren. Übrigens mit 4.315 Gramm. Also ein großer Brocken. Mhm. Und 3 Monate später war ich schon wieder schwanger. Und da war dann von Anfang an klar, dass es ein Kaiserschnitt wird, weil einfach der letzte Kaiserschnitt die Zeit zu kurz war und dann wäre die Gefahr eines Bauchdeckens viel zu groß gewesen. und hatte wieder Wehen und bin dann noch kurz vor Geburt, kurz vor Kaiserschnitt auf Toilette gegangen, weil ich dachte, ich müsste groß und fühlte aber schon den Kopf. Also es kam dann schon fast und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, bitte hol eine Schwester, sie müssen mich jetzt in den Kaiserschnitt machen, sonst kommt es normal. Ja?
Ja.
Und so kam es dann auch, dass sie mich dann halt in den Kaiser, also in den P-Saal reingefahren haben, Kaiserschnitt gemacht haben. Und meine Tochter kam da mit 4.135 Gramm zur Welt.
Ich würde mal sagen, sehr gut genährte, gesunde Kinder, oder? Die du da zur Welt gebracht hast. Aber speziell bei der ersten Geburt, da war ja das Zeitfenster dann total kurz. Du warst auf diese natürliche Geburt total fokussiert und dann ging es ganz schnell in Richtung Kaiserschnitt. War das dann schlussendlich auch emotional, sag ich, in Ordnung für dich? War das okay? So quasi, Hauptsache die Kinder sind jetzt da und alles ist gut gelaufen.
Nein. Also am Anfang habe ich mich sehr schlecht gefühlt, als hätte ich versagt, als würde mir ein wichtiges Ereignis in meinem Leben fehlen. Aber im Endeffekt war dann doch natürlich die Sorge der um die Kinder, um die Gesundheit viel wichtiger. Und es war mir halt natürlich am wichtigsten, dass das Kind gesund zur Welt kommt. Trotzdem, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich mir trotzdem eine normale Geburt wünschen.
Glaub, da bist du allerdings nicht alleine. Da teilen gerade ganz viele Kaiserschnittmamas deine Gedanken. Frau Dr. Sonnig, wenn das Baby nun da ist und die Geburt, wie auch immer, gut verlaufen ist, Stichwort Stillen unter CD-Medikamenteneinnahme bzw. CD-Therapie. Ist das problemlos möglich? Da sind immer wieder Ängste da von jungen Müttern, werdenden Müttern, oft auch Unsicherheiten, weil man, offen gestanden, das muss ich auch als Patientin sagen, sich auch nicht immer ganz sicher ist, ob der behandelnde Gynäkologe oder die Gynäkologin das genauso sieht wie der Gastroenterologe oder die Gastroenterologe. Was meinen Sie da dazu?
Also Stillen ist ja sehr gut für das Baby und die Mutter. Falls es nicht klappt, ist es aber auch nicht schlimm. Jedenfalls sind alle Medikamente, welche in der Schwangerschaft problemlos eingesetzt werden können, auch in der Stillzeit sicher. Keine Angst, dass man dem Baby Schaden zufügt durch Medikamenteneinnahme. Umgekehrt, wenn es der Mutter gut geht, produziert sie natürlich eine viel nahrhaftere und bessere Mutter in anderen Erkrankungen, wie wir heutzutage wissen. Wir an der Klinik bieten auch nach der Entbindung Kontrolltermine an, denn manche Mütter brauchen nach der Geburt zum Beispiel wieder Vitamin- und Eiseninfusionen, um ausreichend Milch produzieren zu können.
Christina, könntest du uns zum Schluss vielleicht noch schildern, wie denn bei dir die Zeit nach der Geburt verlaufen ist? Stichwort stillen oder nicht stillen, wie ist es dir da generell ergangen, zumal bei dir ja das Tempo ziemlich hoch angesetzt war, als dass du nach 3 Monaten wieder schwanger warst mit deinem zweiten Kind?
Die Zeit nach der Geburt war ein echtes Abenteuer. Also Mama sein ist das Schönste, aber auch das Anstrengendste auf der Welt. Und da die Schwangerschaften sehr ähnlich abliefen und auch die Geburt sehr ähnlich, war die Zeit danach allerdings sehr unterschiedlich bei beiden Kindern. Bei meinem ersten Kind, bei meinem Sohn, da hat das Stillen irgendwie nie so richtig geklappt, von Anfang an nicht. Ich habe es dann mit Stillhütchen versucht, mit Abpumpen, mit der Flasche dazu gefüttert, hatte mehr als 2 Brustentzündungen. Das war eher nicht so glücklich abgelaufen. Und beim zweiten Kind, bei meiner Tochter, da war es das komplette Gegenteil. Also von Tag 1 an habe ich sie ausschließlich gestillt. Die hat niemals eine Flasche genommen, ich habe nie abgepumpt. Und die habe ich auch echt lange gestillt, genau bis zum zweiten Geburtstag. Und heute ist mein Großer, der ist jetzt im Dezember schon 4 Jahre alt geworden. Die Kleine wird jetzt im März 3 Jahre alt, also schon richtig große Kindergartenkinder, aber immer noch schlechte Schläfer, wie vom Baby an. Bei uns beginnt der Tag um 4:30. Also Mama sein ist das Schönste, aber auch das Anstrengendste auf der Welt.
Ich möchte mich, liebe Frau Dr. Sonnig, bei Ihnen, liebe Christina, bei dir sehr herzlich für dieses offene Gespräch bedanken zum Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft. Liebe Zuhörerinnen, solltet ihr Informationen zum Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft benötigen, findet ihr zahlreiche hilfreiche Infos bei uns auf der Website beim CD Kompass. Die entsprechenden Links dazu haben wir euch in den Shownotes bereitgestellt. Auch mit Christina könnt ihr gerne in Kontakt treten. Sie hat vor einigen Jahren selbst eine CD-Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen und ist vor allem auf Instagram sehr aktiv und beratend tätig. Auch hier die Links zu ihren Kanälen in den Shownotes. Wir hoffen, dass ihr aus unserem heutigen Gespräch viele wertvolle Informationen mitnehmen konntet, wie auch vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen konntet vor dem Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch, Elternwerden mit einer chronischen Erkrankung. Zum Abschluss möchten wir euch jetzt schon auf die nächste Episode hier im Darmtalk etwas neugierig machen. Dort sprechen wir erneut mit Christina. Diesmal dann über ihren Weg als Mutter und auch als Powerfrau. Denn aufgrund ihrer Erkrankung oder trotz ihrer Erkrankung hat Christina ihr Berufsleben komplett neu gestaltet und sich erfolgreich als Unternehmerin etabliert. Seid gespannt auf diese inspirierende Geschichte. Also bis demnächst hier im Darmtalk.